Wir feiern heute den Triumph des Königs aller Könige. Jesus Christus ist auferstanden und er lebt. Wir geben ihm einmal einen Applaus und sagen, du bist unser König, du bist unser Herr, du lebst und du bist auferstanden. Unvergleichlich, was es jemals gegeben hat, die Auferstehung von Jesus. Einer wollte das einfach nicht glauben und das war der Josh McDowell. Der hatte damals gesagt, er war Journalist in Amerika und er hatte gesagt, wenn man die Auferstehung von Jesus dementieren kann, dann ist es endgültig vorbei mit diesem Christentum. Und er hat angefangen, die antiken Schriften zu studieren. Und er hat alles angeschaut, was es da heißt, in Bezug auf Auferstehung. Dann hat er festgestellt, die Römer haben es niedergeschrieben, die Griechen haben es niedergeschrieben, die Juden haben es niedergeschrieben und die Christen haben es niedergeschrieben. Und er kam zur Überzeugung, dass es kein historisches Ereignis gibt, das dermaßen Beweisungskraft hat wie die Auferstehung und der Tod von Jesus Christus. Und er kam zur Überzeugung, dass das wahr ist und er hat das Buch geschrieben, die Tatsache der Auferstehung. Also, wenn wir schon nur das anschauen, ist es klar, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und es war ein Ostermontag, Sonntag wie heute, und einige Frauen gingen zum Grab, wo sie Jesus hingelegt haben am Karfreitag. Und das Grab war leer. Und dann lesen wir in Lukas im 24. Kapitel, Vers 6, wo die Frage ist von den Engeln, die dann da standen und sagen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Aber sie haben ja gerade erlebt, dass er tot war. Und jetzt ist er auferstanden. Das Grab war leer. Und die Engel sagten, dann geht zu den Jüngern und sagt ihnen, dass er auferstanden ist. Aber damals hatten die Jünger nicht so, also wie soll ich sagen, die Frauen nicht gerade die gleiche Bedeutung, etwas zu sagen wie heute. Und die Jünger hatten dann einiges an Zweifel. Wir lesen in Vers 11, dass die Jünger sagten, die Jünger hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Ist auch noch verständlich. Stell dir vor, letzte Woche wäre einer deiner Nachbarn gestorben und er ist in der Aufbahrungshalle und heute Morgen kam jemand, der sagte, oh, dein Nachbar ist wieder lebendig. Und wir nur fragen, ja, kann das sein? So ist es den Jüngern gegangen. Ist auch noch nachvollziehbar. Hier bei uns im Westen gibt es das wenig, dass Tote auferstehen. Wenn ich aber in Asien bin und dort in Kirchen predige, und so ist es ganz anders. Dort gibt es immer wieder Leute, die sagen, ah, der hier ist von Toten auferstanden, der war einmal tot. Oder auch wenn ich in Südamerika bin, gibt es das auch. Und wenn ich in Afrika bin, sowieso, da gibt es immer wieder Totenauferstehungen. Einer von diesen ist der Daniel Ekehuchwu. Ich habe das sogar versucht, gut zu sprechen, aber jetzt habe ich es nicht geschafft. Ekehuchwu, das kannst du sogar googeln. Daniel Ekehuchwu, der hatte am 30. November 2001 einen Autounfall und war dann zum Spital gebracht. Und dort hat man festgestellt, er ist tot, wirklich tot. Und dann hat man diesen Totenschein ausgestellt und ihn in eine Aufbahrungshalle getan. Und am Sonntagmorgen, das war 4 Tage später, hat die Frau gesagt, das kann doch nicht sein. Mein junger Mann, der war doch damals noch jung, ist doch nicht tot. Ich muss den irgendwie wieder zum Leben erwecken. Und er hat gesagt, ich nehme ihn mit an einen Gottesdienst. Und ging dann mit diesem Sarg im Auto und ist gefahren zu Reinhard Bonkes Veranstaltung und hat gesagt, ich habe hier jemanden, für den ihr beten könnt. Ja, wen dann? Ja, den im Sarg. Könnt ihr nicht beten, dass er vom Toten auferstand, dass er vom Toten auferweckt wird? Und dann hat er gesagt, nein, nicht im Hauptgottesdienst. Weißt du, wir wollen da nicht eine Störaktion haben in deinem Sarg, sondern wir haben einen Nebenraum. Und dann gingen sie mit dem Daniel in den Nebenraum und haben für ihn gebetet. Und die Kraft Gottes war so gewaltig, dass er anfing zu atmen. Und dann ist er aufgesessen und hat gesagt, ja, jetzt bin ich gerade im Himmel gewesen, habe Jesus gesehen. Und weißt du, Jesus zuzuhören, das ist so gewaltig, diese Worte. Und diesen Frieden zu erleben, das ist einzigartig. Dann hat er zu seiner Frau gesagt, Frau, weißt du, von jetzt an haben wir keinen Streit mehr. Das ist, im Himmel gibt es keinen Streit. Und wir wollen das auch nicht mehr. Und wenn wir irgendwo in eine Richtung streiten, dann wollen wir sofort stoppen. Weil im Himmel gibt es keinen Streit. Ich habe auch den Ort gesehen, wo Menschen sind, die getrennt sind von Gott. Das ist ein furchtbarer Ort. Wir wollen alles daran setzen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Und er ist heute Pastor und dient Gott in Afrika. Und jetzt denken wir, ah, ja, Afrika weit weg, Asien weit weg, Südamerika auch weit weg. Und ich habe versucht, in der Schweiz auch schon Tote aufzuerwecken. Ich erzähle jetzt eine Geschichte, die die Leute in der Gemeinde schon kennen, die schon länger in der Kirche sind. Aber für einige ist das eine neue Geschichte. Es war einige Jahre her, am Samstagmorgen, meine Frau arbeitete als Krankenschwester in der Spitex und ich war allein zu Hause und bin am Morgen auch früh aufgestanden, um zu beten. Und dann hörte ich so einen Knall auf dem Balkon und dachte, was ist da, etwas auf den Balkon gefallen. Aber ich ging nicht raus, sondern habe weitergefahren mit Beten und Bibellesen. Und gegen Mittag, einige Stunden später, dachte ich, jetzt gehe ich mal auf den Balkon und schaue, was da ist. Und dann war da ein kleiner Vogel, der ist in die Scheibe geknallt und war am Boden tot, mustreck tot, einfach wirklich tot, kalt. Und ich dachte dann, okay, ich nehme den und entsorge den im Kompost und dann ist es vorbei. Aber dann plötzlich hat mich dieser schöne Vogel, war ganz ein schöner Vogel, dachte ich, ja nein, der kann doch nicht sterben. Ich habe jetzt Zeit, jetzt versuche ich den mal vom Tod aufzurecken. Dann habe ich den auf den Balkontisch gelegt und habe eine Viertelstunde gebetet und war einfach nichts. Einfach tot, 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 tot. Und ich dachte dann, hoffentlich schaut mir niemand zu. Aber ich war da mit meinem Vogel allein und ich habe da gebetet. Und plötzlich habe ich so ein Erbarmen gespürt von Gott. Und ich habe geweint und gesagt, nein Gott, lass diesen Vogel nicht sterben, bitte. Erweck ihn vom Tod. Und dann plötzlich sah ich ihn ganz kurz so mit dem Augenzwinkern so. Wow, wir sind auf einem guten Weg, er wird lebendig werden. Und dann war wieder lange nichts, dann dachte ich, ja, das ist das letzte Mal, so tot ist tot. Und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle ihn mal auf. Aber das ist immer umgekippt und so, hat auch nichts gebracht. Dann habe ich gesagt, okay, Jesus hilft, dass er wenigstens steht. Und dann plötzlich, nach einer langen, langen Zeit, ist er tatsächlich gestanden. Und dann dachte ich, oh Herr, wir sind schon sehr viel weiter als am Anfang. Jetzt steht er schon. Danke vielmals. Und dann habe ich einfach, ich mache es kurz auf jeden Fall. Und ich habe gebetet und gebetet und plötzlich fliegt er davon. Und ich habe gesagt, in der Schweiz werden Tote lebendig. Nicht nur in Asien, sondern hier in der Schweiz. Und ich bin so dankbar, dass ich das schon geschafft habe. Mit einem Vogel. Das nächste Mal ist vielleicht eine Katze. Aber schon die ersten Christen hatten auch schon ihre Fragen in Bezug auf Totenauferweckung. Die Gemeinde in Korinth sagte, ja, das mit Jesus, das kann ja irgendwie nicht sein. Und Paulus hat dann einen Brief geschrieben an die Korinther und ihnen dann einen Beweis gegeben von der Auferstehung von den Toten. Und Paulus braucht ein ganzes Kapitel von 58 Versen, um das zu erklären, was die Auferstehung von Jesus ist. Und das ist das einzige Kapitel in der Bibel, wo so detailliert über die Auferstehung von Jesus gesprochen wird. Ab 1. Korinther 15. Und wir wollen nicht jetzt die 58 Verse lesen, sondern nur einige davon. Und wir lesen Vers 17. Da heißt es, in Christ ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist es so, mit den Sünden geht man in das Grab. Das habt ihr auch schon gehört. He? Der geht mit seiner Krankheit ins Grab, der geht mit einer Sünde ins Grab, der geht mit seinen Problemen ins Grab. Und dann wäre es weitergegangen, alle, die sterben, gehen mit ihrem Mist in das Grab. Das ist eigentlich klar. Aber jetzt hat er gesagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind eure Sünden einfach nicht vergeben, ihr geht mit dem ins Grab. Wenn aber Jesus auferstanden ist, hat er die Sünden auf sich genommen und ihr seid frei. Ohne Auferstehung ist euer Glaube für nichts. Das Zentrum des Glaubens ist die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und das Entscheidende ist zu glauben, dass er auferstanden ist. Weißt du, unser Leben hier auf der Erde ist ja sehr begrenzt. Das geht ein Hut und ein Berg und dann bist du alt. Also ich habe jetzt festgestellt, dass ich sogar schon 62 Jahre alt bin. Und das ist so schnell gegangen. Einfach tak, 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 tak. Und dann ist ganz schnell alt geworden. Und jetzt sagt er hier im nächsten Vers, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Also wenn wir nur hier Jesus auf dieser Erde brauchen, bitte Jesus, hilf mir und so einen Hosensack, Heiland, du kannst mir schnell helfen, das ist gut. Und dann einfach so nur für diese Zeit auf Erden, dann sind wir die elendsten Menschen auf Erden. Christus hilft uns nicht hier auf Erden, sondern er hat uns eine ewige Perspektive im Himmel. Weißt du, hier auf Erden ist so bei einem Meter nur ein Millimeter und dann geht es ewig, 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 ewig weiter. Und er sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die elendsten auf den Erden, wenn wir das glauben. So schnell werden wir älter. Ich hatte gerade Vor zwei Wochen eine Abdankung von einem wohlhabenden Mann, der einfach plötzlich die Treppe runtergefallen ist und Hirnblutung und Tod. Und er konnte nichts von dem mitnehmen. Weißt du, es ist so schnell vorbei. Das Leben, wer kann es ergreifen? Und einfach auch, wie schnell ich älter geworden bin. Ich ging dann an Karfreitag noch etwas klettern und habe festgestellt, also jetzt irgendwo ist der alte Mann nicht mehr so ganz fit wie auch schon früher. Ja, ich war mit meinem Sohn und dem ging es da viel einfacher, da hochzusteigen. Aber einfach, ich sehe bei meinen Kollegen, die schon 20 Jahre älter sind, das ist alles viel schwieriger dann. Mit 80 ist es dann schwieriger. Und ich habe dann ein Foto gefunden von mir, als ich mich verheiratet habe. Weißt du, die modernen Brillengläser, die sind wieder modern, die großen da. Und dann hatte ich auch noch Haare auf dem Kopf und so. Und dann habe ich geheiratet und dann macht es bum, 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 bum. Dann habe ich 4 Kinder und jetzt habe ich 11 Großkinder. Das macht einfach bumm. Und so ist das Leben. Das geht sehr, sehr schnell. Und wir können von dem eigentlich nichts mitnehmen, außer meine Familie glaubt an Jesus. Das ist das Einzige, was wir mitnehmen können in den Himmel. Menschen, die Jesus kennenlernen. Und sonst bleibt alles hier. Wenn das uns mal bewusst wird, wenn ich die Abdankung halte, ich hatte schon einige, dann sage ich am Schluss jeweils, bedenke, dass ihr sterben müsst, auf dass ihr klug werdet. Ein Spruch von Salomo. Dann mache ich so, einer von euch ist der Nächste. Macht nicht alle gleich glücklich. Aber in diesem Moment kannst du das schon fragen. Meistens habe ich nur einmal einen Abdank bei einer Person. Außer er wird vom Tod erweckt. Aber weißt du, das Leben ist so kurz und dann kann es vorbei sein. Und wenn wir uns nur fokussieren auf hier auf die Erde, dann ist Christus nur so irgendwie ein kleiner Helfer. Aber er ist von den Toten auferstanden. Wie es hier in Vers 20 heißt. Christus ist wirklich von den Toten auferstanden, dann gibt er ganz viele Beweise dafür. Er sagt, die 12 Jünger haben ihn gesehen. Und weißt du, die 12 Jünger, die waren ja nicht so oft die Knilche, die irgendwo so Halluzinationen hatten so oder Pilze gegessen. Nein, das waren hartgesottene Fischer, Steuereintreiber und so weiter. Und die haben Jesus wirklich gesehen, diese 12. Und dann sagt er, 500 haben ihn auch noch gesehen. Ihr könnt diese Fragen, die leben noch, hat Paulus gesagt. Und ich habe ihn auch gesehen. Er ist wirklich auferstanden und er lebt. Und jetzt im nächsten Vers erklärt er, was das eigentlich bedeutet, die Auferstehung. Er sagt in Vers 21, dadurch einen Menschen den Tod gekommen ist, so kommt durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Das heißt, durch einen Menschen, Adam und Eva waren im Garten Eden. Und im Garten Eden gab es damals keinen Tod. Weißt du, Adam und Eva, das war so gewaltig. Er hatte einen Körper, er hatte keine Schmerzen, keine Leiden. Und Adam war so verknallt in sein Evi. Jeden Morgen, wenn er erwacht ist, sagt er, oh, mein Evi. Und Eva, oh, mein Adam. Und sie waren verknallt und da war so viel Liebe da. Und das war eine solche Harmonie da zwischen Adam und Eva. Und sie genossen das Leben in vollen Zügen. Weißt du, wenn es gar nichts Böses gibt und du keinen blöden Gedanken hast, keinen depressiven Gedanken, nur alles Freude, weißt du, Freude und Begeisterung und Frieden und alles, das ist bombastisch. Und Gott hat gesagt, im Garten Eden dürft ihr von allen Früchten essen, aber nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn ihr davon esst, werdet ihr augenblicklich sterben. Dann eines Tages kam der Feind in Form von einer Schlange und hat sie gefragt, wollt ihr nicht von dieser Frucht essen? Sie haben gesagt, nein, Gott hat gesagt, nein. Und sie sagen dann, der Teufel sagt dann, sollte Gott gesagt haben. Das macht er bis heute. Er hinterfragt, was Gott gesagt hat. Sollte Gott gesagt haben. Und dann haben sie diese Frucht gegessen und augenblicklich ist etwas gestorben in ihnen. Der Geist Gottes. Die Bibel sagt, in dem Moment werden die Menschen geistlich tot. Ihr Geist ist gestorben, der Geist Gottes ist gestorben. Und dann der Körper, dann sukzessiv später irgendeinmal. Der Tod kam in das Leben. Und durch diesen Tod ist etwas zerstört worden im Menschen. Wir lesen im nächsten Vers, dass es heißt, genauso wie wir alle sterben müssen, das ist nun mal so, ob wir wollen oder nicht, keiner wird das überleben, das ist nun mal so. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam stammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Jetzt ist Christus hat unsere Sünden in den Tod, ins Grab genommen und er ist gestorben und er hat den Tod auf sich genommen. Es brauchte Gott selber, es brauchte Gottes Sohn für diesen Tod, den die Menschen verursacht haben. Es ging nicht anders. Stell dir das mal vor, was für eine Liebe. Gott selbst stirbt für uns den Tod, den wir alle sonst hätten erdulden müssen. Und Tod meint nicht nur körperlicher Tod, sondern es meint auch der zweite Tod, geistlich tot zu sein und ewig getrennt sein von Gott. Und das hat Gott so beschäftigt, dass die Menschen tot sind und schon noch irgendwie vegetieren, aber geistlich sind sie tot. Und deshalb hat Jesus diesen Tod auf sich genommen und als er ins Grab ging und auferstanden ist, kam dieses neue Leben aus Gott. Dieser Geist Gottes hat ihn lebendig gemacht. Und jetzt, wenn wir das verstehen, da sagt zum Beispiel Jesus zum Nikodemus, ihr müsst von Neuem geboren werden. Was muss denn geboren werden? Der Geist. Weil der Geist ist hier gestorben. Und jetzt sagt er, jeder, der Jesus bittet um Vergebung der Sünden, und zuerst braucht es die Vergebung der Sünden, sonst kann der Geist Gottes nicht ins Herz kommen. Ohne Blutvergießen von Jesus können wir nicht Vergebung der Sünden haben. Aber weil er uns die Sünden vergeben hat, dann sagt er, dann kommt der Geist Gottes in uns. Und von Neuem geboren werden wir lebendig, unser Geist und unsere Seele wird lebendig. Und dann bekommen wir das ewige Leben bei Gott. Und das heißt, wenn wir hier sterben, wird unser Geist und unsere Seele sofort, augenblicklich, zu Jesus ins Paradies kommen. Augenblicklich. Aber unser Körper wird hier sterben. Das wird hier vorbei sein. Aber was bleibt, ist der Geist und die Seele. Und wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, die Seele ist unsterblich, von jedem Mensch. Die Seele wird ewig leben. Aber wenn sie nicht von Neuem geboren ist, dann wird sie für immer und ewig getrennt sind von Gott. Entweder du bist zweimal geboren, dann stirbst du nur noch einmal. Oder du bist nur einmal geboren und du stirbst zweimal. Das erste Mal der Körper, das zweite Mal die ewige Trennung von Gott. Und deshalb müssen wir von Neuem geboren werden, dass Jesus in unser Herz kommt. Dann haben wir das ewige Leben, sind immer bei Gott. Jetzt fragen wir, wie geht denn das mit dem neuen Leib? Der nächste Vers sagt es das näher. Die Auferstehung geht in einer bestimmten Reihenfolge vor sich. Als erster ist Christus auferstanden. Wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Das heißt, Jesus hat bei seiner Auferstehung einen neuen Leib erhalten, diesen göttlichen Leib, den schon Adam hatte, diesen neuen Körper. Und sie haben ihn gesehen, wie er gegessen hat, wie er auch diese Nägelmale, das werden wir in aller Ewigkeit sehen, bei ihm diese Nägelmale. Er hat einen neuen Körper, diesen Körper des Himmels. Aber wir, wenn wir sterben, werden wir diesen neuen Körper noch nicht haben, sondern nur unser Geist und unsere Seele geht direkt zu Jesus. Und dann sagt er hier im zweiten Teil des Verses, das sagt er dann, wenn aber er wiederkommen wird, wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Das heißt, der Abschluss der Auferstehung wird erst sein, wenn Jesus wiederkommt. Und das war für mich eine solch gewaltige Offenbarung. Ich dachte früher, also Ostern ist ein historischer Moment. Jesus ist gestorben und auferstanden. Aber jetzt, jeder, der Jesus heute in sein Leben einlädt, der erlebt Ostern, das heißt die Auferstehung. Der Geist Gottes kommt in ihm, ein neues Leben beginnt. Und Ostern ist für ihn heute, an diesem Tag, wenn Jesus in sein Leben kommt. Aber der Abschluss der Auferstehung wird dann erst sein, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir alle einen neuen Körper bekommen. Und das war für mich so eine gewaltige Offenbarung. Das heißt, die Auferstehungskraft ist vollgültig von diesem Moment, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ist die, durch die ganze Kirchengeschichte bis heute voll aktiv. Und weißt du, ohne diese Auferstehungskraft hätte der Teufel uns schon längst vernichtet. Verstehst du, es heißt vom Teufel, er ist ein Mörder von Anfang an. Er raubt und tötet und mordet und macht zerstört. Aber weißt du, die Auferstehungskraft ist viel stärker. Deshalb wächst die Gemeinde Jesu weltweit wie keine andere. Es gibt nichts auf der Erde, das sich so ausbreitet. Heute kommen Tausende von Menschen zum Glauben. Diese Auferstehungskraft ist wirksam. Heute werden Menschen geheilt und befreit und die Kraft Gottes ist mächtig wirksam. Und diese Auferstehungskraft wirkt jetzt heute und wirkt bis zu dem Moment, wo Jesus wiederkommt. Das ist eine ganz neue Dimension von Auferstehung. Sonst da denken wir, wir feiern Ostern, das ist vor 2000 Jahren geschehen. Weißt du was? Es geschieht heute. Genau heute ist die Auferstehungskraft genauso wirksam wie damals, als Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Und der nächste Vers untermauert das noch. Dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Also jetzt ist er König der Könige, der Herrscher. Und dann wird er die ganze Herrschaft des Königreiches Gott abgeben. Wenn er allen gottfeindlichen Mächten und Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Ich hoffe, ihr versteht das. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht, alle dämonischen Mächte sind besiegt. Punkt, das wissen wir. Und jetzt sagt er, diese Kraftwirkung des Heiligen Geistes ist auf dieser Welt wirksam, damit alle gottfeindlichen Mächte und Kräfte und Gewalten ein Ende bereitet werden, bis ein Ziel erreicht ist, wenn er wiederkommt. Das heißt, er ist jetzt daran, die teuflischen Kräfte zu zerstören und unter seine Füße zu bringen. Es ist immer noch dasselbe. Und in der letzten Zeit habe ich so viel Befreiungsdienst erlebt, wo Menschen kamen, wirklich bösen Mächten, wirklich kontrolliert. Und da kam jemand mit wirklich starken Depressionen, mit Selbstmordgedanken und so weiter. Die konnte gar nicht arbeiten. Wirklich, wirklich so gefangen von diesen teuflischen Mächten. Dann haben wir Befreiungsdienst gemacht. Und weißt du was? In einem Moment hat diese Frau dieses Strahlen, diesen Blick und sagte, wow, es hat sich etwas verändert. Und die war so schlimm, wirklich ganz, ganz schlimm. Die war in der Psyche, von einer Psyche in eine andere Psyche, ist dort abgehauen und hat jemand von unserer Kirche getroffen und die hat gesagt, du siehst wirklich gar nicht gut aus, komm zu unserem Pastor, und sie kam zu uns und sie hat sich für Jesus entschieden. Und weißt du, in einem Moment hat diese Frau einen anderen Blick. Zuvor hat sie ausgesehen, wirklich wird eine böse Gestalt. Und plötzlich kam ein Strahlen, weil der Heilige Geist in ihr Herz kam. Und sie war davor nicht arbeitsfähig. Ihre Ehe ist zerstört worden, alles war kaputt. Wirklich, das Kind war in einem Heim, der Mann irgendwo, alles zerstört. Und in dieser furchtbaren Situation kam Jesus rein. Jesus ist gekommen, um die Mächte des Teufels zu zerstören. Und dann fühlte ich diese Autorität von Jesus. Ursula und ich haben für sie gebetet. Und diese Frau hat sich dermaßen verändert. Nachdem ging sie dann in ein Krankenheim und gefragt, ob ich sie dort arbeiten könne. Und sie konnte wieder eine Stelle finden, wieder arbeiten, hat eine Wohnung für sich bekommen. Und nachdem kam die Kraft Gottes so gewaltig, dass sie wieder mit ihrem Mann zusammenzog und das Kind wieder bei ihr wohnt. Und seit einigen Monaten kommen sie jeden Sonntag in den Gottesdienst. Heute Morgen waren sie vorne und sagten, danke Jesus, hast du uns ganz befreit. Und ich konnte für beide beten und das war so eine Kraft Gottes. Weißt du, wenn Jesus für mich nicht in dieser Autorität und Wucht wäre, wäre ich schon längstens nicht mehr Pfarrer. Aber weil ich sehe, wie Menschen befreit werden. Und ich war auf einigen Bauernhöfen in letzter Zeit, da habe ich so viele Teufel ausgetrieben. Ich sehe, wie die Macht Gottes wirksam ist. Und Jesus ist dran, wirklich Mächte des Teufels zu zerstören. Letzten Sonntag habe ich im Staat gepredigt. Und da war ein junger Mann, den ich vor einem Monat zu Jesus führen konnte im Staat. Er kam vor einem Monat im Gottesdienst, hat das erste Mal im Gottesdienst, hat das gehört und er war tränenüberströmt da und sagte, ich will diesen Jesus in meinem Herzen. Und er hat Jesus in sein Herzen eingeladen, dann haben wir noch einiges rausgeschmissen vom Teufel. Und dann hat er gesagt, in meiner Verwandtschaft, da ist so ein Hass, ein Streit, niemand hat mit jemandem Beziehung. Einfach nichts, das ist alles tot. Wirklich, diese Beziehungen sind tot. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, jetzt kommt die Auferstehungskraft in dich hinein. Und wenn Jesus in dir ist und diese Kraft der Auferstehung ist, werden diese Beziehungen lebendig werden. Er sagt, da bin ich ja gespannt. Und des letzten Sonntag konnte nicht warten, bis der Gottesdienst vorbei wäre. Und am Schluss kam er sofort zu mir und sagte, Markus, das glaubst du ja nicht. Unsere Verwandtschaft hat sich total verändert. Da sind Beziehungen entstanden und der Grosspapa war so bösartig, der wollte mich nie sehen. Und jetzt habe ich ihn getroffen. Er ist wie ein Freund zu mir geworden. Was sich da in unserer Verwandtschaft verändert, das ist gewaltig. Weißt du, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und er ist immer noch daran, alles unter seine Füße zu bringen. Und dazu braucht er dich und mich, weil die Auferstehungskraft in uns lebt. So, jetzt kommen mir noch ganz viele Geschichten in den Sinn, aber ich habe nicht mehr so lange Zeit. Dann muss ich aufhören mit den Geschichten. Aber weißt du was? Eines weiß ich. Diese Vollmacht und Autorität hat massiv zugenommen. Ich sehe auch Krankenheilungen, wie ich noch nie gesehen habe. Und ich sehe, wie diese Mächte des Teufels unter die Füße von Jesus kommen. Und der gleiche Geist, den Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in uns. Und diese Kraft war wirksam bei den Aposteln. Wir lesen Apostelgeschichte 4, Vers 33, dass es heißt, mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade waren mit ihnen. Was haben haben sie verkündet. Die Auferstehung. Er ist auferstanden, er lebt. Und weißt du was? Sie haben es auch bewiesen. Gerade hier Apostelgeschichte 4 war vorher die Heilung dieses Gelähmten. Er war seit Geburt gelähmt. Und dann haben Johannes und Petrus für ihn gebetet und in einem Augenblick stand dieser Gelähmte auf und ist herumgesprungen. Und dann haben sie gesagt, nicht wir haben das gemacht, sondern Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde und der auferstanden ist. Und weißt du, diese Kraft der Auferstehung. Und heute versucht die liberale Theologie einfach Jesus so flach zu machen. Verstehst du? Das Blut Jesu und so weiter, alles flach zu machen. Warte mal, ich glaube immer noch an die Bibel. Das steht geschrieben. Und ich gebe da keinen Millimeter nach, bis der Sargdeckel zugeht. Und ich glaube an die Auferstehungskraft von Jesus Christus. Es wird dann vermutlich schwierig sein, den Deckel zuzutun, weil die Kraft der Auferstehung so mächtig wirksam ist. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich komme so richtig in Fahrt, weil ich begeistert bin von dieser Auferstehungskraft. Das heißt in Römer 8,11, der gleiche Geist, den Jesus aus den Toten auferweckt hat, wohnt in dir. Unterschätze diese Kraft nicht. Sie ist in dir. Du wirst Tote auferwecken. Du wirst Menschen heilen und befreien. Und dann denkst du vielleicht, ja, bei mir muss nicht nur Dinge erweckt werden, sondern es gibt auch Dinge, die müssen sterben bei mir. Dann lesen wir in Römer 6, Vers 11, haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind. Und für Gott leben in Christus Jesus. Er sagte, wir sind mit Christus gekreuzigt, samt unseren Leidenschaften und Begierden. Das alte Biest ist tot. Luther sagt, ja, manchmal kann es noch schwimmen. Aber einfach in der Taufe hier bekennen wir, unser altes Leben ist beerdigt. Und im Alpha Life Kurs ist es einer, der sich taufen ließ bei der letzten Taufe. Und er hat eine schwierige Kindheit. Er wurde schon ganz, ganz klein Kind von den Eltern weggebracht und einfach so viel Ablehnung. Dann hat er sich taufen lassen und dann habe ich ihn gefragt, erzähl noch von deiner Vergangenheit, wie war es für dich, so abgelehnt zu werden? Dann sagt er etwas ganz Spezielles. Er sagte, weißt du, Markus, als ich mich taufen ließ, ist das Ding vorbei. Ich fühle mich überhaupt nicht abgelehnt, weil jetzt ist Jesus in mir und ich bin ein Königskind. Ich bin so richtig in Fahrt gekommen. Das alte Ding ist wirklich gestorben, verreckt und tot. Und weißt du, wir sollen uns dafür halten, dass das alte gestorben ist. Auch Suchtverhalten. Ich war dafür früher auch Küngelzüchter. Und weißt du, wenn du einem toten Küngel oder Kaninchen, sagt man dem, wenn du dem noch eine Zigarette ins Maul stoßest, der zieht nicht mehr. Tod ist tot. Und weißt du, wenn wir der Sünde gestorben sind, Tod ist tot. Und wir sollen uns dafür halten, dass das Alte gestorben ist. Und jetzt heute, diesem Ostertag, kannst du sagen, ich will, dass dieser Bereich in meinem Leben stirbt. Ich hatte in letzter Zeit auch einige Männer, die mit Pornografie zu tun hatten. Und ich sage, halte dich dafür, dass du gestorben bist. Weißt du, das Ding wirst du auswachsen und du wirst es einmal gar nicht mehr haben. Und heute kannst du sagen, das Ding verreckt jetzt. Also das stirbt jetzt. Dieses alte stirbt. Mit Christus begraben, mit Christus ist es in den Tod gegangen. Egal was es ist. Vielleicht bist du schwierig mit deiner Frau, kann sein, oder die Frau mit dir, das spielt keine Rolle. Einfach absterben. Oder du bist schwierig im Arbeitsplatz, kannst sagen, einfach absterben. Wir haben am siebten Tag gesagt, verreckt und so einfach tot, merci, fertig, vorbei. Und dann das neue Leben aus Christus. Das neue Leben aus Christus. Und gestern hatte ich lange Zeit hier im Saal gebetet, weil ich sagte, Herr Jesus, ich will nicht eine Osterpredigt halten, dass die Leute denken, es war gut oder nicht gut. Das reicht mir nicht. Sondern ich will, dass etwas geschieht. Ich will, dass etwas in ihren Herzen verändert. Wenn es nicht im Herzen eine Operation gibt, das Altes raus und Neues reingibt, dann ist es eine Osterpredigt gewesen, dass man sagt, der Bettler ist schon cool, aber das reicht mir nicht. Ich will sehen, wie die Kraft des Heiligen Geistes Veränderungen wirkt. Und ich war hier am Beten und plötzlich hatte ich wie eine Offenbarung. Ich sah wie diesen Baum der Erkenntnis eigentlich der Baum des Todes. Und ich sage, Jesus hat diesen Baum besiegt. Er ist gestorben. Und dann hat er mir gezeigt, aber im Garten Eden ist der Baum des Lebens, das ist Christus. Und weißt du, da kommt so viel Leben, so viel Energie. Und weißt du, wenn du die Stimme von Jesus schon gehört hast, es gibt keine lieblichere Stimme als die von Jesus. Ich habe nie gehört, dass jemand meinen Namen so zärtlich, liebevoll, aber so durchdringend, so konsequent, in solcher Autorität, das ist alles zusammen einfach wenn er spricht, weißt du, dann spricht es so tief in unser Herzen und ich spürte plötzlich diese Gegenwart Gottes und spürte, wie er sagt, weißt du, ich bin der Baum des Lebens. Und ich war hier vorne auf den Knien und ich habe nur noch geweint und gesagt, Jesus, du bist der Baum des Lebens. Dann habe ich mich mir vorgestellt, wie die Jünger an diesem Tisch saßen. Und Jesus hat dann noch diese brillante Rede gehalten in Johannes 17, 14, 15, 16, 17 und dann das hohe priesterliche Gebet. Und die Jünger waren da und gesagt, solche Worte haben wir noch nie gehört. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Und weißt du, ich habe für dich gebetet, dass heute du eine Begegnung hast mit diesem Brennen des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Dass du spürst, er spricht. Da ist so viel Leben, da ist so viel Energie. Und dass er dein Leben bewegt. Und die Jünger haben diese Worte gehört. Wie sonst niemand. Der Sohn Gottes, des Himmels. Da kamen Worte und sie fragten, haben Fragen gestellt. Und Jesus hat dermaßen geantwortet, dass sie dachten, wow, der kennt mein Herz ja besser als ich mich selber. Und weißt du, gestern hat Jesus wieder zu mir gesprochen und ich habe gehört diese liebenvollen Worte. Und ich habe gesagt, du kennst mich ja besser als ich mich selber. Weil du bist das Leben. Du bist der Lebensbaum. Und dann diese tiefen Worte. Wow. Ich spüre es immer noch. Wie diese Worte Kraft haben. Er ist das Leben. Und seine Worte sind Leben, hat er gesagt. Leben. Leben. Und vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht. Und du sagst, heute an Ostern 2024 ist der Tag, wo ich Jesus in mein Leben einlade und sage, ich will das Leben auch. Dann wirst du zweimal geboren und nur noch dein Körper wird sterben, du wirst einen neuen Körper bekommen. Und jetzt kannst du sagen, heute ist der Tag, wo ich Jesus in mein Leben einlade. Und du könntest beten, Jesus, ich komme zu dir. Stell dir mal vor, zu wem, dass du da kommst. Jesus, ich komme zu dir. Was für eine Wucht, wenn du zu diesem Sohn Gottes kommst. Jesus, ich komme zu dir. Vergib mir alle meine Fehler. Und er sagt, wenn deine Sünde blutrot wird, wird sie reinwaschen wie Schnee. Und er sagt sogar, dann, wenn du deine Sünden bekennst, ist er treu und gerecht und vergib dir alle deine Sünden, dass du nie gesündigt hast und Gott vergisst deine Sünden. Du kannst sagen, bitte vergib mir meine Fehler. Und jetzt reinigt er dich, als ob du nie gesündigt hättest. Und jetzt kannst du diesen König aller Könige einladen in dein Herz. Komm jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Und ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du weißt, alle, die das jetzt gebetet haben, und ich bitte dich, dass du mit diesem Geist Gottes kommst, mit diesen Früchten des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Enthaltsamkeit, diese Kraft des Himmels. Wow. Ich spüre gerade jetzt, wie das Menschen gesprochen haben, und du erlebst jetzt einen abgrundtiefen Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch. Danke, dass du diese Person jetzt mächtig segnest im Namen Jesu. Und wir wollen heute noch miteinander das Abendmahl nehmen. Gestern hatte ich wie nochmal eine neue Offenbarung vom Abendmahl. Weißt du, was schön ist bei Gott? Man ist mit Erkenntnis nie am Ende. Es gibt immer mehr. Gestern hatte ich eine Offenbarung von der Auferstehung wie noch nie. Also es offenbart sich immer mehr. Und jetzt heißt es, als Jesus mit seinen Jüngern da am Tisch war, sagt er, er nahm Brot, dankte und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und wisst ihr, was es heißt? Jesus sagt, ich werde dieses Mahl dann wieder im Himmel mit euch nehmen. Und im Himmel ist ein Riesentisch Und dann werden wir ihn sehen mit den Nägeln durchbohrten Händen, wie er das Brot bricht und sagt, nur wegen mir bist du da, weil ich habe den Tod besiegt. Und weißt du, es hat Jesus alles gekostet, den Tod zu besiegen. Es heißt, als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, als er mit dem Tod errang, betet er heftiger. Und es heißt dort im 1. Korinther 15, der Tod ist der letzte Feind. Es ist der krasseste Feind, den Jesus besiegt hat. Aber er hat ihn besiegt. Er hat ihn besiegt. Das ist mein Leib. Und er sagt, wer meinen Leib isst, der isst mein Leben. Und wenn du heute das Brot nimmst, dann nimmst du von diesem Lebensbaum. Oh, Jesus, gib doch eine Offenbarung jedem Einzelnen, dass er nicht einfach das Brot so nimmt, sondern Christus aufnimmt. Das Leben im Überfluss. Und nach dem Mahl nahm er den Kelch und dankte und sagte, das ist mein Kelch, das ist mein Blut, das für euch vergossen wurde. Und ich bitte dich, Jesus, vergib uns all unsere Sünden. Reinige uns mit deinem Blut. Und lass uns heute erkennen, wie deine Liebe ist zu uns. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Wow. Ich spüre diese Gegenwart Gottes so mächtig. Und ich spreche aus, das Abendmahl wird heute verändernde Wirkung haben. Menschen werden geheilt. Menschen werden befreit. Und heute kannst du zum Abendmahl kommen und sagen, dieses lasse ich jetzt hier und es stirbt und ich gehe nicht mehr nach Hause mit diesem alten Muster. Du sagst, jetzt kommt die Auferstehungskraft und ich spreche Leben aus in meiner Verwandtschaft, ich spreche Leben aus in meinem Umfeld, ich spreche aus, die Auferstehungskraft wird wirksam, dass Menschen geheilt werden, befreit werden und mit Jesus in Kontakt kommen, mit diesem Herrn des Himmels. Und diese Auferstehungskraft ist heute genau gleich wirksam wie damals, als Jesus von den Toten auferweckt wurde. Und du wirst heute diese Kraft erleben. Er ist auferstanden und er lebt. Amen. Wir dürfen jetzt da zum Tisch kommen und das Abendmahl nehmen. Und heute wird dir Gott begegnen durch Jesus Christus.